In our previous study, we covered the material.
In unserer vorigen Lehreinheit befassten wir uns mit Hebräer Kapitel 1. Wir können dies nicht mehr im Detail wiederholen. Ich möchte euch nur daran erinnern, dass dieses erste Kapitel mit einer siebenfachen Darstellung des Herrn Jesus Christus in seinem ewigen göttlichen Wesen und in seinem Erlösungswerk beginnt. Im Rest des Kapitels geht es dann darum, anhand alttestamentlicher Schriftstellen die absolute Einzigartigkeit und Vorrangstellung Jesu vor allen anderen geschaffenen Wesen, insbesondere vor den Engeln, aufzuzeigen. Es werden zu diesem Zweck sieben aufeinanderfolgende Zitate aus dem Alten Testament angeführt, die allesamt die Vormachtstellung Jesu über die Engel bestätigen. Ich sagte bereits in der Einleitung, dass die Leute, an die dieser Brief gerichtet war, unter anderem das Problem hatten, dass sie Jesus allmählich aus dem Blick verloren und vom echten Glauben zu bloßer Religion übergingen. Ihr Christentum lief Gefahr, zur bloßen Religion zu werden und kein lebendiger Glaube mehr zu sein. Und sie verloren ihren Blick auf Jesus. Es finden sich etliche Abschnitte in diesem Brief, die sich damit befassen, die absolute Einzigartigkeit und Vorrangstellung Jesu zu unterstreichen. Ich wies auch darauf hin, dass wir im Leib Christi heute mit genau demselben Problem konfrontiert sind. Es gibt Millionen von Gottesdienstbesuchern, die noch nie wirklich eine Offenbarung von Jesus hatten. Meine eigene Frau wurde zunächst in einer lutherischen und anschließend in einer methodistischen Gemeinde groß. Ich erwähne zwei Konfessionen, um niemand Speziellen zu kritisieren. Aber sie durchlebte ihre Zeit damals als Jugendliche, ohne jemals eine persönliche Offenbarung Jesu gehabt zu haben. Irgendwie hatte sie den Eindruck, Jesus und Martin Luther stünden mehr oder weniger auf derselben Ebene. Ich möchte damit keine spezielle Konfession kritisieren, aber man findet heutzutage Millionen von Christen, die irgendwie die Meinung vertreten, Jesus sei ein wirklich guter Lehrer und ein wunderbarer Mensch. Sie reden über Jesus und Sokrates oder Jesus und Buddha oder Jesus und Mahatma Gandhi oder Jesus und irgendeinen anderen Guru aus der jüngeren Geschichte. Aussagen dieser Art belegen, dass diese Menschen nicht im geringsten begriffen haben, wer Jesus wirklich ist. Ich würde sagen, dass es in gewisser Hinsicht keine wichtigere Botschaft im Hebräerbrief gibt als diese Offenbarung Jesu. Wenn ihr diese Offenbarung Jesu wirklich begreift und ergreift, könnt ihr niemals in die Fänge irgendeiner Irrlehre oder Sekte gelangen. Diese Wahrheit müsste eine solche Möglichkeit ausschließen. Nun gehen wir weiter zu Kapitel 2 und ich werde wieder genauso vorgehen wie im ersten Kapitel, das heißt unmittelbar, im Stegreif, aus dem griechischen Urtext übersetzen und dann Vergleiche mit der englischen New American Standard Bible anstellen. Beginnen wir also anhand unserer Studienhilfe Seite 18 mit Hebräer Kapitel 2. Wir beginnen mit einer Schriftstelle, die eine ernste Warnung enthält. In der Einleitung wies ich unter anderem darauf hin, dass es in diesem Brief 5 Passagen gibt, die ernste Warnungen vor gewaltigen geistlichen Gefahren enthalten, die uns Christen drohen. Ich kenne keinen Abschnitt des Neuen Testaments, ja der ganzen Bibel, in dem so oft ernste Warnungen wiederholt werden wie im Hebräerbrief. Ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist uns allen, mich eingeschlossen, jede einzelne dieser Warnungen real und persönlich vor Augen führt. Ich vertraue darauf, dass keiner an diese Lehrserie mit der Haltung herangeht, das betrifft mich eigentlich nicht, und es wird mich wohl auch nie betreffen, denn wenn du so denkst, bist du schon in Gefahr. Hier nun die erste Passage mit einer ernsten Warnung, Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Deswegen sollten wir den Dingen, die wir gehört haben, umso ernsthaftere Aufmerksamkeit schenken, damit wir nicht wegtreiben. Dieses Wort wegtreiben kann man auf verschiedenerlei Weise übersetzen. Wegtreiben entspricht der Version, die viele englische Übersetzer und Wörterbücher wählen. Dieses Wegtreiben ist etwas, das sich allmählich und unbemerkt vollzieht, und zwar nicht durch etwas, was man aktiv tut, sondern vielmehr dadurch, dass man nichts tut. Später im 6. Kapitel ist vom Anker der Seele die Rede. Ich denke, wir sollten diese beiden Passagen in Relation zueinander sehen. Es besteht die Gefahr, wegzutreiben. Natürlich kommt dieses Bild aus der Schifffahrt. Es steht in einem Zusammenhang mit einem Boot. Und die beste Maßnahme zur Lösung dieses Problems besteht darin, den Anker zu gebrauchen, den Gott uns zu unserer Sicherheit zur Verfügung stellt. In dieser ersten Passage mit einer Warnung geht es vor allem darum, die Botschaft Gottes in Jesus zu ignorieren oder zu vernachlässigen. Wir werden hier nicht vor offensichtlich bösem oder rebellischem Handeln gewarnt, sondern schlicht und einfach davor, dem, was Gott sagt, nicht genügend Aufmerksamkeit zu schenken. Je wichtiger die Botschaft ist, desto größer die Schuld, wenn wir sie ignorieren. Und etwas später weist der Autor darauf hin, dass sogar jene, die die Botschaft, die durch Mose erging, ignorierten, mit dem Tod bestraft wurden. Damit will er Folgendes sagen: Wenn wir diese weitaus ernstere und wichtigere Botschaft vernachlässigen, können wir unmöglich darauf hoffen, mit einer geringeren Strafe davonzukommen. In Vers 3 bis 4 nennt uns der Autor dann drei Gründe, warum die Botschaft so ausgesprochen wichtig und dringend ist. Ich übersetze diese Verse und dann sehen wir uns den Sinngehalt dessen an, was hier ausgesagt wird. Denn wenn das durch Engel verkündete Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam einen gerechten Lohn der Strafe empfing. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass das Wort, das ich soeben mit Ungehorsam übersetzt habe, wörtlich nicht hören bedeutet. Ich halte das für wichtig. Ich denke, jeder von euch, der in irgendeiner Art und Weise Verantwortung über andere Menschen hat, sei es im geistlichen Dienst oder in der Geschäftswelt oder in einer Fabrik, wird mir zustimmen, wenn ich sage, dass eines deiner größten Probleme darin besteht, dass du den Leuten Anweisungen gibst, sie aber nicht wirklich hören, was du ihnen sagst. Und aus diesem Grund tun sie es auch nicht. Und ich denke, davon spricht der Autor hier. Gott sagt etwas und wir hören im Grunde nicht wirklich, was er sagt. Infolgedessen tun wir es auch nicht. In diesem Zusammenhang sei gesagt, dass im Alten Testament das Hören der Stimme Gottes den Gehorsam impliziert. So heißt es beispielsweise in 5. Mose 28, wenn du sorgfältig auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst. In den modernen Übersetzungen heißt es jedoch, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes genau gehorchst. Damit wird deutlich, dass das Hören das Gehorchen impliziert. In vielen Sprachen, zum Beispiel in Swahili, sagt eine Person zu jemandem, der sie für ihren Ungehorsam tadelt, ich habe dich nicht gehört, Bwana. Das heißt, ich habe nicht getan, was du mir gesagt hast. Nachdem ich dieses Thema durch die ganze Bibel hindurch verfolgt habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass unser Schicksal letztlich davon abhängt, wie gut wir hören. Wenn wir es nicht lernen, Gott zu hören, werden wir Gott auch nicht gehorchen. Aus diesem Grund möchte ich diese Passage noch einmal in der wörtlichen Bedeutung vorlesen. Denn wenn das durch Engel verkündete Wort fest wurde und jede Übertretung, mit Übertretung ist gemeint, dass man eine gezogene Linie übertritt. Gott zieht eine Linie und du gehst darüber. Das ist eine Übertretung. Das Wort Übertretung impliziert also, dass man über etwas hinweggeht oder hinwegsteigt. Eine Übertretung ist der vorsätzliche Verstoß gegen ein bekanntes Gebot oder eine bekannte Regel. Das andere Wort, das hier mit Ungehorsam wiedergegeben wird, bedeutet wie gesagt wörtlich nicht hören. Du hörst nicht. Dann rechtfertigst du dich, indem du sagst, Gott, ich habe dich nicht verstanden. Aber ich glaube, wenn du hören könntest, was Gott darauf entgegnet, dann wäre es, das ist dein Problem, du hast es nicht gelernt zu hören. Weiter im Text, und jede Übertretung und jedes Nichthören oder jeder Ungehorsam einen gerechten und angemessenen Lohn der Strafe empfing. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass Gerechtigkeit zwei Dinge umfasst, für die unsere heutige Gesellschaft kaum mehr Verständnis hat. Gerechtigkeit fordert die Belohnung des Rechtschaffenen und wenn wir rechtschaffen sind, sind wir selbstverständlich auch bereit, unseren Lohn zu fordern. Aber Gerechtigkeit fordert auch die Bestrafung des Bösen. Und das ist etwas, worüber unsere heutige Gesellschaft schweigt. Meistens wird heutzutage bei der sogenannten Rechtsprechung der Kriminelle besser behandelt als das Opfer. Das ist ein völlig falsches Verständnis von wahrer Gerechtigkeit. Du lässt deine Autoschlüssel im Auto liegen, dein Auto wird gestohlen und dann springen die Behörden schärfer mit dir um, weil du deine Schlüssel im Auto hast liegen lassen, als mit dem Mann, der dein Auto gestohlen hat. Das ist lächerlich, aber das ist irgendwie die Einstellung, die man heutzutage oft zum Thema Gerechtigkeit hat. Zurück zu Kapitel 2. Vers 3 beginnt mit dem Wort wie, also auf der Grundlage des eben Gesagten stellt sich die Frage, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachtet haben? Und nun wird aufgezeigt, warum diese Errettung so groß ist. Es werden drei Gründe dafür genannt, ich übersetze und erkläre anschließend. Sie wurde ja an ihrem Anfang oder als sie ihren Anfang bekam, durch den Herrn gesprochen. Ich möchte gerne noch das Wort selbst einfügen, also durch den Herrn selbst gesprochen. Die Botschaft kam anfangs durch den Herrn, nicht durch Engel, nicht durch einen menschlichen Diener, sondern durch den Herrn. Und wurde uns von denen bestätigt, die ihn gehört haben. Wir haben kein Zeugnis aus dritter, sondern aus erster Hand. Wobei Gott ihnen Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem eigenen Willen. Diese Formulierung Austeilungen des Heiligen Geistes ist offensichtlich kein sehr schönes Deutsch. Deshalb heißt es in den Bibelübersetzungen öfters auch Gaben, die nach Gottes Willen verteilt werden. Aber ich möchte euch hier lediglich die wörtliche ursprüngliche Bedeutung nennen. Hier werden uns also drei Gründe vor Augen geführt, warum diese Botschaft so einzigartig und wichtig ist. Ihr könnt sie auf Seite 18 nachlesen. Erstens, weil sie zuerst vom Herrn selbst verkündet wurde. Zweitens, weil sie von tatsächlichen Zeugen bestätigt wurde, die ihn persönlich gehört haben. Drittens, weil sie von Gott auf übernatürliche Weise durch den Heiligen Geist beglaubigt wurde und wird. Das sind die drei Gründe, warum diese Botschaft auf einer höheren Ebene steht als jede andere Botschaft Gottes. Erstens vom Herrn selbst verkündet, zweitens bestätigt von Personen, die als Zeugen bei dem, was gesagt und getan wurde, tatsächlich gegenwärtig waren, drittens Gott selbst beglaubigt ihre Wahrheit und Bedeutung auf übernatürliche Weise. Gehen wir weiter zu Vers 5. Denn nicht Engeln hat er, also Gott, die kommende Weltordnung unterworfen, von der wir reden. Hier wird erneut die Vorrangstellung Jesu über die Engel betont. Es waren also nicht die Engel, denen Gott die Weltordnung unterwarf. Dieses Wort Weltordnung bezieht sich normalerweise auf die zivilisierte oder bewohnte Welt. Ich denke, es hat dieselbe Bedeutung, obwohl es sich hier nicht auf die jetzige, sondern auf die kommende Zeit bezieht. Dann heißt es, von der wir reden. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass der Hebräerbrief von seiner gesamten Grundausrichtung her nach vorne blickt, nach oben, in die Zukunft, auf ein neues Zeitalter. Aber es ist eben kein Wolkenkuckucksheim, wie es manchmal genannt wird, denn für uns hat dieses Zeitalter bereits begonnen. Später stoßen wir auf den Satz, jene, die die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben. Ich denke, das wird uns durch den Heiligen Geist zur Verfügung gestellt. Obwohl wir also im Wesentlichen von einem kommenden Zeitalter sprechen, liegt es für uns nicht zur Gänze in der Zukunft. Wir haben seine Kräfte bereits geschmeckt. Es ist wichtig festzuhalten, dass der Hebräerbrief von seinem Grundansatz her immer nach vorne gerichtet ist. Und damit kommen wir auch wieder zurück zu den Schlüsselworten Erbe, Erbschaft, Vollkommenheit, Vollendung oder Reife. Wir werden den Hebräerbrief nie wirklich verstehen, wenn wir diese grundsätzliche Ausrichtung nicht erkennen, die sich durch den gesamten Brief zieht. Wir müssen uns auch während unseres gesamten Studiums vergegenwärtigen, dass sich der Hebräerbrief mit einem unsichtbaren, himmlischen Reich beschäftigt, das wir nur durch Offenbarung erkennen können. Es gibt für das menschliche Denken keine andere Möglichkeit, dies zu erkennen als durch Offenbarung. Deshalb ist es so wichtig, dass wir es zu keinem Zeitpunkt zulassen, dass uns Unglaube die Wahrheit raubt oder unser fleischliches Denken den Empfang dieser Offenbarung beeinträchtigt. Ihr werdet sehen, dass dies eine der ernstesten Warnungen im ganzen Hebräerbrief ist, die Warnung vor Unglauben. Nun weiter zu Vers 6 bis 8 und zu einem weiteren Zitat aus dem Alten Testament, einem Zitat aus Psalm 8. Vielleicht solltet ihr parallel dazu Psalm 8 aufschlagen und euch beide Stellen mit dem Finger einmerken. Die Leute beschweren sich manchmal, sie bräuchten mehr Finger, als sie haben, wenn ich die Bibel lehre, aber dafür übernehme ich keine Verantwortung. Psalm 8. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt. Ich finde es recht nett, dass der Autor des Hebräerbriefs hier sagt, er könne sich an die exakte Stelle gar nicht mehr erinnern, aber er wisse, dass das irgendwo stehe. Wenn es dir einmal so geht, dann kannst du getrost sein, dass es anderen vor dir auch schon so erging. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt. Vergesst nicht, dass diese Leute ihre Bibeln nicht als Taschenbuchausgabe überall hin mitnehmen konnten. Sie mussten sich weit mehr auf ihr Gedächtnis verlassen als wir. Irgendwo hat jemand bezeugt. Dieser jemand war David und dieses Irgendwo war Psalm 8. Ich lese die Übersetzung, wie sie im Hebräerbrief steht. Ich erwähnte bereits, dass der Autor des Hebräerbriefs seine alttestamentlichen Schriftstellen im Allgemeinen nicht aus dem hebräischen Original nimmt, sondern aus der Übersetzung des hebräischen Urtexts ins Griechische, die man als Septuaginta bezeichnet. Manchmal sind entscheidende Unterschiede zwischen beiden Versionen festzustellen. Ich möchte das nur gesagt haben, ohne auf all die Hintergründe einzugehen, die ich selbst nicht zur Gänze kenne. Nun also das Zitat aus Psalm 8, 4 bis 6. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschensohn, dass du ihn besuchst? Besuchen ist die alte Formulierung aus der englischen King James Bibel, aber sie drückt den Sachverhalt besser aus als viele moderne Worte. Es heißt, dass du dir sein Leben ansiehst, dass du dich nach ihm erkundigst, dass du herausfindest, was er tut. Gott achtet sehr genau auf uns. Man könnte deshalb auch sagen, dass du auf ihn achtest. Es ist nicht meine Aufgabe, den genauen Wortlaut festzulegen, ich möchte euch nur vermitteln, welche Gedanken dabei mitschwingen. Weiter in Vers 7. Du hast ihn für kurze Zeit niedriger gemacht als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt, du hast alle Dinge seinen Füßen unterworfen. Vielleicht sollten wir hier tatsächlich Psalm 8 lesen, es gibt verschiedene legitime Übersetzungen von Psalm 8, wir sehen uns nur die Verse an, die im Hebräerbrief zitiert werden, Vers 5. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Dennoch hast du ihn ein wenig geringer gemacht als Gott, mit Herrlichkeit und Majestät krönst du ihn. Wo der Autor des Hebräerbriefs sagt, du hast ihn niedriger gemacht als die Engel, heißt es in der eben zitierten New American Standard Bible im Psalm 8, du hast ihn ein wenig geringer gemacht als Gott. Das mag euch vielleicht verblüffen, aber das hat seinen Grund und ich hoffe, ich kann ihn euch erklären. Das Wort, das hier im Hebräischen steht, lautet Elohim. Wie viele von euch haben das Wort schon mal gehört? Elohim ist von seiner grammatikalischen Form her ein Pluralwort. Es ist im Hebräischen das grundlegende biblische Wort für den einen wahren Gott. Es erscheint in 1. Mose 1, wo es heißt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Genau dort am Anfang in 1. Mose 1,1 stoßen wir auf das Paradox, dass Elohim Mehrzahl ist, das damit zusammenhängende Verb schuf jedoch in der Einzahl steht. Hier wird also bereits das Geheimnis der Dreieinigkeit angedeutet, die sowohl Einheit als auch Pluralität umfasst. Im Alten Testament bezeichnet genau dieses Wort Elohim auch Engel und Richter. An verschiedenen Stellen wird es mit Richter und an anderen Stellen mit Engel übersetzt. Die Grundbedeutung dieses Wortes lautet Macht und Autorität. Richter haben Macht und Autorität, weil sie Gottes Repräsentanten sind, die Gottes Gesetz auslegen. In gewisser Hinsicht sollte das Ehrfurcht in uns wecken, wenn wir uns vergegenwärtigen, was es bedeutet, Richter zu sein. In gewisser Hinsicht nimmt der Richter nämlich den Platz Gottes ein und wehe dir, wenn du den Platz Gottes einnimmst, ohne dazu aufgefordert worden zu sein. Das sagt Jakobus. Richtet einander nicht, denn der Richter steht vor der Tür. Wenn er den Gerichtssaal betritt, soll er nicht sehen, dass ihr auf seinem Stuhl sitzt, da er euch dann nämlich hinauswirft. Doch wenn ein Richter in göttlicher Autorität tätig ist, sitzt er im Grunde auf dem Stuhl Gottes. Deshalb wird das Wort Elohim manchmal auch für einen menschlichen Richter verwendet. Es wird auch für Engel verwendet, weil diese übernatürliche Macht haben und die Botschafter der Autorität Gottes sind. Es ist also völlig legitim, Elohim in Psalm 8,6 mit Gott zu übersetzen, dennoch hast du ihn ein wenig geringer gemacht als Gott. Es liegt jedoch auf der Hand, dass der Autor des Hebräerbriefs dieses Wort nicht so verstand und stattdessen Engel sagt. Und in den meisten Übersetzungen steht auch Engel. In der New International Version von Psalm 8,6 heißt es wörtlich himmlische Wesen, was im Grunde nichts anderes bedeutet als Engel. Meiner persönlichen Meinung nach wird man der ursprünglichen Bedeutung wohl am ehesten gerecht, wenn man Engel oder himmlische Wesen sagt. Zweifellos steht das auch so in Hebräer 2. Es ist keine Frage, was dieses Wort hier bedeutet, denn im Griechischen steht hierfür das Wort Angelos. Und Angelos bedeutet in erster Linie Botschafter und dann Engel, denn die Engel sind die Botschafter Gottes. Lesen wir weiter in Psalm 8 und gehen wir dann zurück zu Hebräer 2. Nun also Psalm 8, 7. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Wir brauchen nicht weiter zu lesen und wir gehen zurück zu Hebräer 2 und zu unserer Studienhilfe Seite 18. Als erstes greifen wir die Formulierung Menschensohn heraus, also jenen Titel, den Jesus sich selbst in den Evangelien am öftesten gab. Ich denke, er erscheint über 40 Mal in den Evangelien als Bezeichnung Jesu für sich selbst. Dann werden drei aufeinanderfolgende Phasen vom Umgang Gottes mit Jesus offenbart. Ihr seht sie in der Studienhilfe. Erstens, er wurde ein wenig niedriger als die Engel gemacht. Zweitens, er wurde mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Drittens, alles wurde unter seine Füße gelegt. Nun lese ich weiter in Hebräer 2, 8 bis 9. Diesmal ausnahmsweise aus der New American Standard Bible, um euch nicht zu verwirren. Denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesus, der kurze Zeit unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. In diesen Versen weist der Autor des Hebräerbriefs darauf hin, dass Phase 1 und Phase 2 bereits erfüllt sind. Jesus wurde bereits für kurze Zeit ein wenig niedriger gemacht als die Engel und er wurde bereits nach seinem Tod und seiner Auferstehung mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Doch die dritte Phase ist noch nicht vollendet. Es heißt, wir sehen ihm noch nicht alles unterworfen. Aber ihr erinnert euch, dass Gott zu ihm sagte, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Weiter mit Vers 10. Ich lese wieder direkt aus dem Griechischen. Denn es war ihm, für den alle Dinge und durch den alle Dinge angemessen. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass hier im Griechischen kein Verb ist oder sind steht. Im Griechischen ist das eigentlich nicht zulässig, im Hebräischen schon. Das Hebräische kennt kein Verb für ist oder sind. Man versteht das aus dem Zusammenhang. Ein Beispiel. Ich bin ein Lehrer lautet auf Hebräisch einfach nur ich ein Lehrer. Das Wort bin fehlt. Er ist ein Lehrer heißt er ein Lehrer. Und damit wird deutlich, dass der Autor zwar in Griechisch schrieb, aber in Hebräisch dachte. Versteht ihr? Es gibt viele solcher Beispiele, auch in den Schriften des Paulus. Die Autoren dieser Briefe schrieben zwar Griechisch, doch in ihrem Hinterkopf dachten sie nach wie vor Hebräisch. Denn es war ihm, für den alle Dinge und durch den alle Dinge waren, angemessen, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Statt Urheber könnte man auch sagen Anführer oder Kapitän oder Kommandeur. Und hier taucht zum ersten Mal eines unserer wichtigen Schlüsselwörter auf, nämlich vollkommen, Vollkommenheit, Vollendung und Reife. Ein und demselben Wort sind all diese Bedeutungen zu entnehmen. Beachtet auch, dass es im Zusammenhang mit Leiden steht. Er wurde durch Leiden vollkommen gemacht. Ich möchte euch sagen, dass es keinen Weg zur Vollkommenheit oder Reife gibt, der nicht über das Leiden führt. Jeder, der euch dies weismachen möchte, führt euch in die Irre. Von unserem natürlichen Denken her würden wir uns wohl wünschen, es wäre nicht so, aber es ist nun mal so. In diesem Vers haben wir sozusagen also drei Beteiligte. Zunächst den, für den alle Dinge und durch den alle Dinge sind, das ist Gott Vater. Zweitens haben wir den Anführer und Kommandeur, den Urheber unserer Errettung, Jesus Christus, den Sohn. Und dann haben wir viele Söhne. Das sind die Söhne, die zu Gott, dem Vater, kommen durch das Opfer Jesus, seines Sohnes. Das Wort, das hier mit Urheber übersetzt wird, lautet im Griechischen Archegos. Die Wurzel dieses Wortes bedeutet Anfang oder Herrschaft oder Autorität. Man kann beide Sinnvarianten nicht voneinander trennen, denn der, der Anfang ist, ist auch der, der herrscht und Autorität hat. Aber es ist nun mal schwierig, dieses eine griechische Wort im Englischen oder Deutschen auch mit einem einzigen Wort wiederzugeben. Manche Übersetzungen sagen Urheber, manche sagen Anführer. Ich möchte euch auf zwei Stellen in der Apostelgeschichte hinweisen, in denen es anders wiedergegeben wird. Apostelgeschichte 3,15. Petrus spricht zu den Juden in Jerusalem und sagt: Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Dasselbe Wort, der Fürst, der Anführer, der Urheber. In Apostelgeschichte 5,31 spricht wieder Petrus und sagt: Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht. Dasselbe Wort. Ich sah mich veranlasst, in der Studienhilfe an dieser Stelle den rätselhaften Satz »Vergleiche israelischer Panzerkommandeur« einzufügen, wobei Kommandeur dem eben besprochenen Wort entspricht. Es heißt, ein israelischer Panzerkommandeur sage nicht zu seinen Truppen vorwärts Marsch, sondern mir nach. Er ist der Führer, der Urheber, der Kommandeur. Das ist meines Erachtens ein herrliches Bild für Jesus. Er hat nicht zu uns gesagt, vorwärts, Marsch, geht hinein und bekämpft den Teufel, sondern er sagte, folgt mir, ich gehe voraus und ihr könnt mir nachfolgen. Darin ist er uns zum Vorbild geworden. Sehen wir uns auch 1. Petrus 2, 21 an, das ist so ein Vers, von dem sich der natürlich denkende Mensch wünscht, er stünde nicht in der Bibel. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Worin nachfolgt? Im Leiden. Das ist Teil unserer Berufung. Das ist nicht unsere Berufung an sich. Aber wenn ihr diesen Aspekt weglasst, werdet ihr früher oder später sehr frustriert und enttäuscht sein, weil ihr ein falsches Bild davon habt, was erforderlich ist, zur Reife oder Vollkommenheit zu gelangen. Das war der Weg für Jesus und das ist auch der Weg für dich und mich. Zurück zu Hebräer 2,11. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche fortwährend geheiligt werden, sind alle von einem. Interessanterweise steht das Verb sind hier gar nicht. Das fällt mir gerade eben zum ersten Mal auf. Es ist also auch wieder eine hebräische Form in griechische Worte gefasst. Denn sowohl der, welcher heiligt oder heilig macht, als auch die, welche fortwährend geheiligt werden, das ist die Verlaufsform der Gegenwart, sind alle von einem. Sehen wir uns auf Seite 19 der Studienhilfe die drei Beteiligten an. Er, der heiligt, ist Jesus. Die, welche geheiligt werden, sind die übrigen Söhne, die vielen Söhne. Der eine, von dem alle sind, ist Gott, der Vater. Von ihm geht alles aus. Die drei Beteiligten sind also Gott, der Vater, von dem alles ausgeht, Jesus, der Sohn Gottes, der heiligt, also der Heiliger. Das ist einer seiner Titel, genauso wie Heiler oder Täufer, der Heiliger. Und dann noch die vielen Söhne, jene, die geheiligt werden. Gottes Endzweck besteht in den übrigen Söhnen. Weil der Vater uns als Söhne bezeichnet, nennt Jesus uns Brüder. Jesus überlässt die Initiative immer dem Vater. Nun zum Ende von Vers 11. Aus diesem Grund schämt er, Jesus, sich nicht uns Brüder zu nennen. Warum schämt er sich nicht? Weil sich der Vater nicht schämt, uns Söhne zu nennen. Das ist ein wunderbares Prinzip. Jesus beließ die Initiative immer in den Händen des Vaters. Er nannte uns erst dann Brüder, als der Vater uns Söhne nannte. Sobald der Vater uns Söhne nannte, hatte er keine andere Wahl, als uns Brüder zu nennen. Das gilt auch für dich und mich. Sobald Gott jemanden als sein Kind bezeichnet, musst du diese Person als deinen Bruder oder deine Schwester bezeichnen. Du hast keine Wahl. Vielleicht denkst du, Gott hat da aber eine eigenartige Wahl getroffen, aber du kannst dich seiner Entscheidung nicht widersetzen. Dann heißt es in der Studienhilfe, geheiligt werden ist ein Teil des Errettungsprozesses. Hebräer 10, 14, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das Opfer ist ein Opfer, ein für allemal. Es ist vollkommen, abgeschlossen, komplett. Es muss nie wiederholt oder erweitert werden. Doch der Prozess der Heiligung geschieht kontinuierlich. Mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das sollten wir alle sein. Wir alle sollten in diesem Prozess des Geheiligtwerdens stehen. Ich werde nun Hebräer 2, 12 bis 13 in derselben Weise lesen wie die anderen Passagen und sie schließlich kommentieren. Gehen wir nochmal zurück zum Ende von Vers 11, wo es heißt, aus diesem Grund schämt er, Jesus, sich nicht, sie, die Gläubigen, Brüder zu nennen, indem er spricht. Und nun folgen Zitate aus dem Alten Testament. Das erste Zitat stammt aus Psalm 22, 22 im deutschen Vers 23. Ich lese ihn so, wie er hier im griechischen Text steht, und dann gehen wir zurück ins Alte Testament. Kundtun will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Nun Psalm 22, 23 aus dem Alten Testament. Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Versammlung will ich dich loben.